Hallo und schön, dass du eingeschaltet hast. Mein Name ist Sebastian Krebitz und du hörst Whisky oder Wasser, dem Podcast des Jane Goodall Institute Austria. In dieser Folge treffe ich zwei Menschen, die mit ihren Filmen die Welt bewegen. Richard und Anita Latkani. Ihre international bekannten Dokumentarfilme wie The Ivory Game oder Sea of Shadows führen mitten hinein in die verborgenen Kämpfe dieser Welt. Dorthin, wo Tiere gejagt und Ozeane geplündert werden und wo Menschen dagegen ankämpfen und trotz allem nicht aufgeben. Wir sprechen über die Dreharbeiten zu ihrem neuen Film über Dr. Jane Goodall, über die Frage, was sie antreibt und warum Menschen und Hoffnung immer ein Teil ihres Drehbuchs bleiben. Doch bevor wir gleich in die heutige Folge starten, hier noch ein kurzer Hinweis. Die Aufnahme dieses Gesprächs fand vor dem 1. Oktober 2025 statt und somit noch vor dem Tod von Dr. Jane Goodall. Aber jetzt lehn dich zurück, schenk dir ein Glas Whisky oder Wasser ein und setz dich zu uns an den Tisch. Herzlich willkommen, liebe Anita und lieber Richard. Schön, dass ihr da seid und euch die Zeit genommen habt. Habt ihr gut hergefunden?
Ja, super. Ja, schön hier zu sein, danke.
Zu Beginn stelle ich all meinen Gästen immer die Frage, was ja mehr unserem Podcast-Titel geschuldet ist, Whisky oder Wasser? Das kann man auch symbolisch sehen wie Herz oder Kopf. Was ist es für euch heute, Whisky oder Wasser?
Ich bin Team Wasser.
Team Wasser, klar. Organisiert, okay, ich sehe schon, sehr gut.
Na, ich lieb schon den Whisky, aber alles immer zu seiner Zeit. Jetzt ist es früher Morgen, jetzt kann ich es mir nicht vorstellen. Aber lieben beides, sagen wir so.
Stimmt allerdings. Ich habe eh schon gesagt, ich müsste mal so mehr Abendaufnahmen machen. Vielleicht sind die Leute da mehr für Whisky zu haben. Ich bin eigentlich noch immer mega begeistert oder beeindruckt, als ich gelesen habe, dass ihr beinahe 30 Jahre privat und beruflich ein kreatives Duo seid. Und ich glaube, jetzt nicht nur mich interessiert, wie macht ihr das? Sowohl die Beziehung als auch die Kreativität oder beziehungsweise den Beruf da im Gleichgewicht zu halten.
30 Jahre? Gott, ist das lang.
Naja, das ist eine große Frage natürlich, weil es hat sehr lange gedauert, muss ich sagen, bis wir uns getraut haben, zusammen zu arbeiten. Ja, es war lange Zeit so, dass wir gesagt haben, nee, jeder geht lieber so seinen Weg, weil in dem Moment, wo wir beide im selben Projekt sind, könnte es ja zu Problemen kommen.
Man muss aber dazu sagen, wir waren beide im selben Metier sozusagen. Er auf der kreativen Schiene als Kamera und Regie und ich auf der Produktionsschiene. Aber immer separate Projekte eben. Und das erste Mal, wie wir uns dann getraut haben, was gemeinsam zu machen, das verdanken wir eigentlich der Jane, mehr oder weniger,
ja,
oder?
Stimmt, ja. Das ist wirklich wahr. Als ich das Projekt damals vorgestellt bekommen habe, den ersten Film mit der Jane zu machen, Jane's Journey, da hat mich der Regisseur, der Lorenz Knauer, angesprochen, ob ich die Kamera machen will. Und ich habe damals eben auch noch als Kameramann gearbeitet für Projekte. Das mache ich seit 15 Jahren jetzt nicht mehr. Also Jane war eigentlich der letzte Film. Aber ich habe zugesagt, aber eigentlich erst nachdem...
Er wollte eigentlich absagen, sorry, wenn ich dich unterbreche, weil ich war hochschwanger mit unserer ersten Tochter und er war ja schon immer sehr viel weg gewesen und da war einfach so Schicht im Schacht, so nein, jetzt bleibst du da. So, das war eigentlich so das Agreement.
Hat mir der Lorenz eben erzählt, dass er einen Film machen will über eine Jane Goodall. Mir war sie damals nicht so ein Begriff und dann erzähle ich der Anita nachher von diesem Projekt, was mich 120 Tage durch die Welt bringen sollte,
was er Jane Goodall zu folgen. Hat, so.
Was ich gesagt habe, das kann ich nicht machen, weil wir haben ein Agreement. Und dann sagt sie mir, Moment, wer? Ich sage, Jane Goodall. Sie, Jane Goodall? Und dann, das musst du machen. Ich so, was? Wir haben noch gesagt, ich bleibe zu Hause. Nein, weißt du nicht, wer Jane Goodall ist? Und ich so, ah, okay. Und so ist dann die Reise mit der Jane Goodall losgegangen. Und sie hat uns dann... Damals also auch beide sehr stark beeinflusst im Positiven, weil zu sehen, was für ein inspirierender Mensch sie ist und wie sie Menschen begeistern kann und wie sie ja positiv durchs Leben geht, ja, mit viel Optimismus und sagt, wir können etwas tun, wir können etwas verändern. Das hat wirklich Aufbruchsstimmung verursacht. Und ich erinnere mich, ich war damals selbst so ein bisschen in einer Krise, weil ich hatte vielleicht 30 Filme schon gedreht und war so an einem Punkt, wo ich mir gedacht habe, ja, willst du jetzt einfach nochmal 30 Filme drehen? Was hat das alles für einen Sinn eigentlich? Einfach so Filme, einen Film nach dem anderen. Und sie war damals die Person, wir saßen in Grönland zusammen in einem Zelt bei einem Glas Whisky, die sich rübergelehnt hat und mich gefragt hat, willst du nicht einfach mal Filme machen, die was verändern können, die wirklich die Welt bewegen können, wo sich was Positives entwickeln kann? das ist so viel wert, ja, dafür kannst du leben. Und das hat damals bei mir so richtig viel ausgelöst, so richtig so einen Klick gemacht, so wow, ein Film, der was bewegen, der was verändern kann.
Sie hat ihn halt beobachtet ein Jahr lang und hat gesehen, dass er sehr tolle Geschichten mit Bildern erzählt und auch eben ein erzählerisches Talent hat. Er hat gesagt, you are a great storyteller, why don't you tell important stories?
Ah, jetzt bin ich schon ein bisschen besser im Bilde, muss ich sagen. Und Richard, du hast ja auch schon Jane's Journey erwähnt vorhin. Das war 2010 und nächstes Jahr kommt ja auch ein Film über die Jane raus. Was sind da so die Unterschiede ein bisschen zu damals und jetzt, wo du sie begleitet hast?
Genau, also wir arbeiten seit 2,5 Jahren an einem neuen Film über Jane Goodall und dieser neue Film wird der persönlichste Film, glaube ich, den es jemals über sie gegeben hat, weil er basiert nämlich auf unserer rund 15-jährigen Freundschaft. Das heißt, ich reise mit ihr als Freund durch die Welt und fast schon Familienmitglied und habe das Privileg, sie hinter den Kulissen zu zeigen. Also nicht die Ikone Jane so sehr steht im Vordergrund, sondern der Mensch Jane. Und das war damals bei Jane's Journey eigentlich komplett unmöglich. Nachdem die offiziellen Dreharbeiten beendet waren, war auch Kamera wird weggesteckt und Batterien abgenommen und es wird nicht mehr gedreht, weil jetzt beginnt die private Jane.
Also ich bin schon sehr gespannt. Nächstes Jahr oder 2026 kommt er dann raus?
Nächstes Jahr.
Genau. Und das finde ich eine sehr schöne Perspektive, weil Ikonen natürlich, finde ich, inspirieren uns und können uns irgendwie eben einen Weg geben. Aber ich finde gerade der Mensch dahinter macht es halt nahbar. Und dass die jemand ist wie du oder ich und dass wenn man an etwas glaubt und wirklich etwas verändern will, dass man das auch kann, dass es nicht nur irgendeine Ikone ist, sondern eben sie ist auch nur ein Mensch. Also eine sehr schöne Perspektive. Und was war jetzt das Herausforderndste an diesen Dreharbeiten sozusagen mit der Jane?
Mit ihr mitzuhalten. Ich schwör's. Ich habe so hart trainiert. Ich habe einen Film davor gemacht im Amazonas, wo ich mit irgendwie so einem Special Forces Soldaten im Amazonas unterwegs war, über ein halbes Jahr auf extremsten Missionen mit dem Helikopter tief in den Dschungel und dann quasi überleben mussten wir irgendwo im Busch geschlafen oder auf irgendwelchen Stränden von Amazonasflüssen und ich weiß nicht, also Hardcore-Erlebnisse bei 40 Grad. Und ich muss sagen, das hat mich vorbereitet auf die Reisen mit der Jane, weil die Jane, die ist, wenn die irgendwo ankommt in Malaysia oder so, die ist 12 Stunden am Tag unterwegs. Die macht ein Meeting nach dem anderen, die ist bei Riesen-Events, dann ist sie in dem Auto und dann die Aircondition und dann wieder in dieses Hotel und dann zu diesem Event und immer weiter und immer weiter. Und ich musste mit meiner Kamera wie so eine fliegende Kamera mithalten. Ich musste versuchen, das so einzufangen, wie es passiert, ohne dass irgendwas für mich inszeniert wurde oder in irgendeiner Form was wiederholt werden musste.
Und das Ganze solo. Das ist halt dieses Training im Amazonas, wo er auch als One-Man-Show, als da war, mit hat er so Kamera und Ton und alles alleine gemacht.
Das war die Bedingung, muss man aber sagen, warum.
Ja. Aus sicher, also im Amazonas war es, weil ein Soldat musste halt zurückbleiben, damit er Platz hat. So, ja. Und bei der Jane war es genauso. Sie hat gesagt, if we're gonna do this film, it's just gonna be you, Richie.
Ja. Ja, sie hat gesagt, sie hat keinen Bock mehr, dass irgendwelche Boomangeln in ihrem Gesicht rumfummeln oder irgendwelche Produktionsleiter rumlaufen und ihr sagen, wo links und rechts und ich weiß nicht was. Sie hat gesagt, das war eigentlich eine Bedingung ganz am Anfang. Wenn wir diesen Film machen, dann so mache ich es nur, wenn es nur du bist. Aber sonst darf niemand mit und sonst halte ich das nicht aus. Und dann musste ich diesen Skill, den ich quasi trainiert hatte mit den Soldaten, da anwenden. Und du musst dir vorstellen, du musst dann Ton machen, du musst Bild machen, du musst am Abend das Material überspielen, du musst alles vorbereiten, du musst immer einen Step voraus sein, ja, dass du sagst, ich weiß jetzt, wo ich hingehe und wie ich es mache. Und das durchzuhalten, ja, über 100 Drehtage waren wir unterwegs, 120 Drehtage, 30 Länder und ständig die Zeitzonensprünge auch, ja, die fliegt ja dann einfach von nach Malaysia und dann ist sie plötzlich wieder in Los Angeles und dann kurz in London und dann fliegt sie runter nach Tansania. Ich bin am Ende gewesen mit meinen Kräften und war vollkommen fertig. Es war wirklich extrem hart, muss ich wirklich sagen.
Ja, ich glaube, dieser Vergleich war jetzt ganz gut mit dem Amazonas und trotzdem, man denkt sich dann im ersten Moment, ja, das mit der Jane ist sicher leichter unter Anführungszeichen, aber das ist es dann vielleicht gar nicht, sondern anders. Und genauso wie du gesagt hast, ich habe mir auch gedacht, ja, menschlich zeigen, das ist schön, da muss man nicht alles inszenieren und nicht so viel vorarbeiten, aber eigentlich ist es wahrscheinlich viel schwieriger, die echten Situationen auch wirklich einzufangen, da immer fokussiert zu sein, jetzt ist der Moment, weil das ja nicht 100%. Gescriptet ist sozusagen.
Ich musste jeden Moment Standby sein, um auf Record zu drücken. Die Kamera musste immer am Schoß sein, sie musste immer verkabelt sein, das Mikro musste geladen sein, es musste funktionieren. weil eben genau es ging um diese Momente, um dieser kleine Witz zwischen dem Kathmandu-Tempel und dem Meeting in der britischen Botschaft, den sie auf der Fahrt in der Nacht im Auto macht und alle lachen sich kaputt. Und den Moment einzufangen, wenn er passiert, das waren so die Jewels, ja, die Crown Jewels. Und die habe ich halt gesammelt. Und deswegen habe ich gesagt, die Kraft dieses Films ist einfach, ich muss dabei sein. Ich kann nichts planen. Ich kann nur hoffen, dass genug Momente passieren, wo ich sage, this is Jane, das ist der Spirit. Und über diese 2,5 Jahre haben wir es dann halt hinbekommen. Mein Editor, der Georg Fischer, hat gesagt, bitte hör auf zu drehen. Ich habe so viel gutes Material. Bitte hör auf, wir haben es. Jetzt lass uns erstmal das schneiden. Und der schneidet jetzt wirklich 12 Monate dran. Ne? Also der schaut, glaube ich, 5 Monate lang nur Material an, um sich das alles mal so ein Bild zu machen. Und dann beginnt erst die Arbeit am Schnitt. Aber wir sind mittendrin und sehr guter Dinge. Und das wird, glaube ich, schon was ganz Besonderes.
Davon bin ich überzeugt. Und ich finde, man merkt es ja auch, selbst bei so kleinen Social-Media-Produktionen, was da an Material anfällt. Also kann ich mir bei sowas gar nicht vorstellen, wie lang du da vor dem Computer sitzt und durchschaust und durchschneidest und durchhörst. Also ja, das sieht man halt dann nicht. Man sieht den Film und denkt sich, schön, 2 Jahre begleitet, aber da hängt echt viel dran. Wie war das für dich, Anita? Bist du dann immer zwischendurch dazugereist oder wie hast du das gemanagt?
Wir haben das so gemanagt, dass wir bei sich anbietenden Gelegenheiten als Familie eigentlich mitgefahren sind. Also wir haben relativ zu Beginn der Dreharbeiten über die Osterferien voriges Jahr den Roadtrip sozusagen von Los Angeles bis hinauf nach San Francisco mit ihr mitgemacht. Ich fahre nur mit, wenn es wirklich Sinn macht auch.
Und im Amazonas warst du auch mit dabei.
Ja, stimmt, das war der allererste Dreh, stimmt. Genau.
Shibuya Territory, das war damals toll. Da hatten wir 2 wirklich sehr, sehr wichtige Figuren in unserem Leben, die Jane und die Juma Shibuya, eine indigene Anführerin, die der Hauptprotagonist meines neuesten Films ist, also unseres neuesten Films, Yanuni. Der kommt nächstes Jahr hier in Österreich raus, in die Kinos. Das war wirklich etwas ganz Besonderes, weil die Jane hatte mir im Jahr 2022 erzählt, dass sie, da waren wir hier in der britischen Botschaft in Wien, haben wir ein Gläschen Whisky getrunken am Abend und haben uns in einem kleinen Kämmerchen getroffen vom Hausmeister und es war wirklich total nett und süß. Und da hat sie mir erzählt, dass sie träumt davon, in den Amazonas nochmal zu reisen. Ja, dass sie das noch einmal machen will. Sie war vor 20 Jahren einmal ganz kurz nur in Manaus, einer riesigen Stadt, aber sie hat eigentlich den Amazonas nie erlebt und wir hatten gerade diesen Film in Vorbereitung mit dem Amazonas, also waren eigentlich schon mitten in den Dreharbeiten und ich habe gesagt, vielleicht, wenn alles irgendwie sich einfädeln lässt, könnte ich helfen, dass du in den Amazonas kommst und die Juma Shibuya kennenlernst. Bei diesem letzten Drehblock von 10 Tagen im Dschungel ist dann am letzten Drehtag für Jumas Film die Jane angereist. Mit der Unterstützung von Greenpeace, die haben ein Flugzeug zur Verfügung gestellt, das uns dann extra dahin geflogen hat. Das war eine Logistik, die war extrem komplex. Und da ist dann eben auch Anita mitgekommen und unser Team war da und dann haben wir um die eine Woche herum mit der Jane und der Juma im Amazonas verbracht und haben da in diesem Dorf gelebt. Sie haben ein Haus gebaut für die Jane, damit sie ein Bett haben kann, ja, weil das gab es da auch nicht, alle schlafen in Hängematten. Ja. Und es war ein absolut spezielles, tolles Erlebnis und die beiden Frauen dann auch zusammenzubringen, war sensationell, war ganz, ganz toll.
Ich habe ja auch schon einen Zeitungsartikel über den neuen Film gelesen. Ich bin ja schon sehr gespannt. Ich habe auch gelesen, die Juma war ja auch Producerin, weil du gesagt hast, genau, du möchtest auch wirklich, dass sie an ihrer Geschichte teilhat.
Ja.
Und auch Leonardo DiCaprio.
Also Leonardo DiCaprio, wenn ich da kurz einhaken kann, ist beim dritten Film jetzt von uns ein Producer. Er war bei den letzten 2 Executive Producer. Beim neuesten Film ist er wirklich Producer. Er war von Anfang an in das Projekt mit eingebunden. Wir hatten eigentlich gemeinsam die Idee für diesen Film. Damals bei der Premiere von Sea of Shadows in Hollywood haben wir uns im Green Room getroffen und er lehnt sich rüber beim Fotoshoot und sagt, what's next? Damals war das Amazonas-Thema ganz groß in den Medien und ich so, the Amazon is next. We need to do something about the Amazon.
Und wer saß daneben? Jane.
Ach, wieder?
Ich stand zwischen Wege Jane und Leonardo DiCaprio. Und dann haben wir mit einem, nicht nur einem, mit mehreren Gläsern Whisky diesen feierlichen Abend damit besiegelt, dass wir gesagt haben, gemeinsam werden wir versuchen, diesen Film zu machen und dem Amazonas irgendwie zu helfen. Und damals ist diese Filmidee entstanden. Aber um auf Juma zurückzukommen, die eine unglaublich beeindruckende Stammesführerin ist aus dem Amazonas, was absolut mir klar geworden ist bei der ersten Begegnung schon mit ihr, ist, dass Juma ist ein Leader. Sie ist nicht ein Follower. Die führt ihr Volk an und wenn wir diesen Film machen, dann nach ihren Regeln. Weil ich als Weißer, der von außen kommt, werde niemals irgendwas richtig machen, wenn ich versuche, einen Film über Indigene zu machen. Und ich habe sofort die Führungsqualitäten von Juma erkannt. Nicht nur, dass sie eine wahnsinnig starke Protagonistin dieses Films sein könnte, sondern dass sie eben mithelfen könnte, diesen Film zu gestalten und auch das Vertrauen zu schaffen, dass ihr Volk diesen Film auch zulässt. Weil ohne das Kollektiv geht im Amazonas und bei den indigenen Völkern gar nichts. Dieser kollektive Gedanke ist so präsent, ist so stark. Es müssen immer alle zustimmen. Und sie als Anführerin war dann prädestiniert dafür, auch den Producer-Titel sofort zu bekommen. Trotzdem hat es in keinster Weise die Qualität des Films beeinflusst, dass er irgendwie jetzt aufgesetzt wirkt oder inszeniert oder irgendwas. Die Juma ist eine durch und durch echte, puristische Person. Die kann nur sich selbst sein. Die wird sich nie darstellen. Die Kamera hat sie ganz schnell vergessen. Klar, als ich dann auftauchte mit Kamera und Objektiven und Ton und ich weiß nicht was, war das ein bisschen fremd für sie. Aber nach wenigen Tagen schon wurde ich zu einem Möbelstück, ja, das irgendwo in der Ecke steht. Und hat uns auf eine unglaublich abenteuerliche und auch gefährliche Reise mitgenommen, die dann über 5 Jahre gedauert hat. Wow. Ja, also es war die längste Produktion unseres Lebens und die schwierigste, was auch an der Pandemie lag, die direkt ausgebrochen ist, wo wir eigentlich gerade loslegen wollten, um diesen Film zu drehen.
Die Umstände waren wirklich übelst. Ja. Wir dachten, wir fangen an zu drehen und plötzlich Pandemie und dann wird einfach der Stecker gezogen, komplett. Also nicht nur, dass überhaupt sowieso schon gar nichts mehr ging, aber auch das ganze Geld und alles, also die Finanzierung vollkommen weg und so weiter. Und dann hat sich die Juma auch, wie die meisten, eben dann zurückgezogen in den Dschungel, um sich halt abzuschotten vor der Gefahr des Covid und so. Ein Bruchteil von den Hindernissen, die uns da plötzlich im Weg standen, hätten anderen gereicht, um zu sagen, okay, das wird wohl nichts so, ja. Aber das Gute an der Pandemie letztlich war dann auch, dass sie eine Gelegenheit gab, die Juma besser kennenzulernen, wenn auch virtuell. Aber es war eine lange Zeit des Kennenlernens und des Vertrauensbildens. Und gleichzeitig haben wir halt versucht, wieder das Geld auf die Beine zu stellen für diesen Film, was lange, lange, lange nicht gelungen ist. Aber das war dann schließlich auch nicht nur ihre Persönlichkeit, wo man sagt, boah, die Menschheit muss die Juma kennenlernen, sondern es war auch eine Verantwortung ihr gegenüber, weil sie hat uns ihr Vertrauen geschenkt und das passiert so schnell nicht. Das ist ein Geschenk, das muss man schätzen und das muss man wertschätzen und da muss man dann auch, you have to pull through, also you have to deliver, wenn du sagst, wir möchten deine Geschichte und die Geschichte deines Stammes und überhaupt des Amazonas und was hier so passiert, wir möchten, dass die Welt weiß, was hier abgeht und sie gibt dir dann das Vertrauen und erzählt dir alles und lässt dich rein in ihr Leben, ja, und dann kannst du nicht sagen, sorry, wir haben kein Geld mehr, wir gehen jetzt.
Ja, ich glaube, da sprichst du was Schönes an, einfach die Verantwortung, die man dann auch hat. Wir könnten ja einen eigenen Podcast, glaube ich, machen über Filmproduktion, weil ich höre so viel, wo ich gern nachhaken würde. Es gibt so viele Ebenen, weil einerseits du hast die Gefahr des Dschungels an sich in solchen Orten, du hast die Gefahr des sozialen Konflikts, du hast die Gefahr der Budgetierung, dann gibt es diese ganzen Organisationen, also da hängt ja ganz viel dran. Und das führt mich vielleicht ein bisschen zu der Frage, ihr seid ja oft direkt an den Frontlinien großer Krisen. Also neben all diesen Sachen seht ihr dann Dinge wie Artenhandel, Umweltzerstörung und eben soziale Konflikte. Jane betont ja immer unermüdlich die Kraft der Hoffnung. Was gibt euch persönlich Hoffnung, obwohl ihr jetzt so nah immer an diesen Themen dran seid?
Für mich sind es ganz klar die Menschen. Und das ist so eine unglaubliche Kraft, die dann auf mich auch übergeht, weil ich mir denke, Wahnsinn, was diese Menschen auf sich nehmen, um nicht aufzugeben, um zu sagen, wir werden diesen Krieg gewinnen. Ja, wir werden irgendwie überleben und schauen, dass die Umwelt überleben kann oder dass diese Tiere überleben können, dass unser Volk überleben kann. Und diese Inspiration, die wollen wir eigentlich hervorheben. Also diese positive Energie, die wir an den schlimmsten Orten der Welt finden, das ist, finde ich, der Schlüssel für den Rest der Welt, wo sie andocken können, wo sie merken, mein Gott, schau mal, was die auf sich nehmen, weil sie nicht aufgeben, weil sie sagen, nein, wir kämpfen, wir tun alles dafür, um das nicht zuzulassen, diese Zerstörung. Die Juma zum Beispiel kämpft gegen die illegalen Goldminenarbeiter, die ständig bewaffnet in ihre Territorien eindringen, im ganzen Amazonas, und versuchen dort das Gold mit schlimmsten Mitteln zu schürfen, nämlich mit Quecksilber. Sie verseuchen die Flüsse. Das Quecksilber ist hochgiftig. Ihre Kinder erkranken, die Zähne fallen aus, die Haare fallen aus. Es ist quasi ein langsamer Tod, den die da sterben, aufgrund dieser Goldminenzerstörung. Und sie kämpfen aber mit allem, was sie haben. Und die Welt muss realisieren, was da passiert. Ja? Und ich glaube nicht, dass die Information die Leute beeindruckt. Aber der Geist, der Spirit, die Energie, diese Resilienz, das ist es, was wir versuchen ins Rampenlicht zu rücken, weil das ist, wo Leute mit dem Herzen reagieren. Und das zieht sich durch alle unsere Filme. Bei Sea of Shadows hatten wir 5, 6 solche Charaktere identifiziert, über die wir berichtet haben, die bereit sind, ihr Leben zu geben für den Artenschutz da in Mexiko und gegen die illegalen Drogenkartelle angehen und gegen die Mafia, gegen das Militär und alles. Ja. Und bei Ivory Game genauso. Die chinesische Mafia und die alle, die da aktiv sind, sind wirklich böse und sind mächtig, aber die sich ihnen entgegenstellen, das sind Lichtfiguren. Also die Welt muss die sehen und muss die kennenlernen und muss sich davon anstecken lassen, von diesem positiven Vibe. Und das ist was die Jane uns damals, um wieder auf sie zurückzukommen, mir damals mitgegeben hat, aber was ich auch sehe, was sie so gut kann, ist einfach Menschen die Kraft geben, etwas zu tun. Auch wenn es nur kleine Dinge sind, aber tu, was in deiner Macht steht. Und in Summe, wenn das dann immer mehr werden, die etwas tun, kann sich etwas verändern. Und wir suchen nach diesen Geschichten, um den Menschen die Hoffnung zu geben, dass es eben nicht zu spät ist, dass es wert ist zu kämpfen.
Ich sage immer, das Schönste an dem Job, den wir machen, ist tatsächlich die Menschen, die man kennenlernt, weil das sind wirklich ganz extraordinäre Menschen. Die haben alle einen unheimlich starken inneren Kompass. What's right, what's wrong, what has to be done und so. Und da gibt's ein Aufgeben, gibt's nicht. Wenn die nicht aufgeben, können wir nicht aufgeben. Und ich glaube, was wir halt auch versuchen wollen, ist, dass wir in den Filmen die Charaktere, die wir suchen und finden und versuchen, ans Publikum zu bringen, dass das Menschen sind, mit denen du und ich sich irgendwie identifizieren können. Das sind auch ganz normale Menschen. Die haben halt einen sehr starken inneren Kompass. Und ich glaube, es wäre toll, wenn sich ein Zuseher zumindest dazu inspirieren lässt, mal den eigenen Kompass zu suchen.
Sehr schön gesagt, vielen Dank. Und weil wir ja gerade ein bisschen über Hoffnung auch sprechen, warum findet ihr es wichtig, dass man Organisationen wie das Jane Goodall Institute Austria unterstützt?
Ich finde es einfach wunderschön, wenn man mit dem Jane Goodall Institute quasi auch diesen Spirit von der Jane unterstützt. Und wenn du Mitglied wirst und be Jane quasi, wenn du einfach Teil dieser Welle werden willst, die sie auslöst weltweit, ja, wo man einfach sagt, Welle der Hoffnung, dann glaube ich, gibt einem das viel mit. Und das finde ich einfach sehr schön und sehr wichtig, da ein Teil zu werden von dieser Welt.
Ja, ich meine, das Tolle am Jane Goodall Institut natürlich ist, dass das alles Janies sind, ja, letztlich. Also das ist kein Institut per se, sondern das ist auch eine große Familie, die versucht, den Gedanken und das, was Jane halt personifiziert, eben in Österreich und auch nicht nur in Österreich, sondern überhaupt weiterzutragen. Jeder kann was machen und die Jane sagt immer, you know, everyone makes a difference. You have to know what difference you want to make. Es ist auch schön, immer wieder Leute zu treffen, weil wo man sich auch wieder ein bisschen Energie holen kann.
Ich glaube, da sprichst du was sehr Schönes an. Auch bei diesen Events, wo man dann übrigens eingeladen wird, wenn du ein Budget-Mitglied bist, trifft man ja auch Leute, die einem wieder inspirieren, die einem was mitgeben. Und man sieht ja bei euch auch ganz gut, wie die Jane und alle eure Protagonisten oder Leute, die ihr auf diesem Weg getroffen habt, verändert haben, euch achtsamer gemacht haben auf gewisse Themen. Und wenn du dich da draußen dafür interessierst, schau gerne in unsere Shownotes oder auf janegoodall.at, um mehr darüber zu erfahren. So, aber jetzt habe ich noch eine große Frage. Gibt es einen Schlüsselmoment bei eurer langen Karriere jetzt, wo ihr gesagt habt, ja, dafür mache ich das alles?
Ja, mir fällt schon einer ein. Und da kam schon sehr früh. Ivory Game haben wir gemacht gegen sehr viel Widerstand auch. Also der Auslöser war ein New York Times Artikel, wo auf der Titelseite stand 10 Years to Extinction. Und wir uns gedacht haben, boah, das geht gar nicht. Das ist, wenn unsere Kinder Teenager sind, können sie keine Elefanten mehr sehen. Das kann gar nicht sein. Und dann ist eben long story short, dieser Film entstanden und so. In dem Fall war der Bösewicht eben der illegale Elfenbeinhandel in China. Und wir haben also auch undercover und heimlich in China gedreht und sind fast aufgeflogen und mussten dann irgendwann fluchtartig das Land verlassen, weil wir nicht wussten, ob die uns auf die Spur gekommen sind und ich weiß nicht was, ja. Und der Film war dann schließlich fertig und die Jane ist nach China gereist und hat DVDs des Films mitgenommen und hat sie dort an Leuten ihres Vertrauens so gesteckt. Und dann hat sie irgendwann im November angerufen und hat gesagt, ja, also sie hört, es wird vor Ende des Jahres ein großes Announcement geben in China. Tatsächlich ist dann im Dezember, kurz vor Silvester, von China die Pressemitteilung rausgegangen, dass China innerhalb des kommenden Jahres den illegalen oder den legalen Elfenbeinhandel einstellen wird, komplett einstellen wird. Und 4 Tage später ist unser Film als Opening-Film zum Shanghai International Film Festival eingeladen worden und hat dort gewonnen. Und das war für uns so, vielleicht waren wir das Zünglein an der Waage. Also wir waren sicher nicht die Einzigen, gab's andere, die jahrzehntelang dafür gekämpft haben, dass der legale Elfenbeinhandel in China eingestellt wird. Aber vielleicht waren wir das Zünglein an der Waage, das da geholfen hat, weil wir hätten nicht geglaubt, es war eher so der Gedanke, kann jemals einer von uns wieder nach China reisen oder werden wir dann aufgegriffen oder wie auch immer. Ja. Nein, wir sind sogar eingeladen worden. Er hat dann irgendeinen Ehrenpass sogar bekommen. Und also das war so ein Moment, wo ich gesagt habe, siehste, dafür machen wir es.
Ja. Ein schönes Happy End zu dem Ganzen.
Ich habe jetzt, während du die Geschichte erzählst, nachgedacht, was mir dazu einfällt. Und mir geht es auch sehr stark darum, dass ich mich oft einfach unglaublich glücklich fühle, Zeit zu verbringen mit diesen tollen, inspirierenden Menschen, die man überall auf der Welt trifft, in irgendeinem Dorf in Mexiko oder im Amazonas oder irgendwo in New York oder in wo auch immer, weil wir uns einfach in einer Gesellschaft bewegen können von wirklich like-minded people, sagt man so schön auf Englisch, also Menschen, die so denken wie du und die einfach alles geben, um die Welt positiv zu verändern. Aber das sind dann oft die kleinen Momente, wenn man dann einfach beisammen sitzt, bei Kerzenlicht irgendwo und einfach sich glücklich fühlt, dass wir jetzt hier zusammen sind und dass wir diesen Weg gehen und diese Risiken eingehen und all diese Abenteuer erleben und auch diese Schwierigkeiten überwinden. Und dass wir uns da, das macht einen einfach durch und durch glücklich, weil man weiß, dass das ist es, was ich im Leben machen will. Und ich bin hier mit den Leuten, die ich am meisten schätze. Und ich trage auch diesen Moment in die Welt hinaus, weil ich mache ja einen Film darüber. Das heißt, es ist jetzt nicht nur für mich, sondern es ist auch für die anderen. Das heißt, vielleicht kann ich andere Menschen irgendwann damit begeistern oder sie inspirieren, auch hinauszugehen und diesen Gedanken weiterzutragen. Und das sind für mich oft, es sind also viele kleine Momente, die mich dann einfach glücklich machen, wo ich mir denke, deswegen mache ich das. Deswegen, das ist genau das Leben, das ich leben will und mit genau den Menschen, mit denen ich Zeit verbringen will. Und wir haben eine größere Mission. Wir arbeiten alle an demselben, egal wo in der Welt. Du hast auch überall unglaublich interessante Freunde. Es gibt kaum einen Platz der Welt, wo ich noch hinfliege, wo ich nicht irgendwen anrufen kann, wo ich wohnen kann. Und das sind verdammt inspirierende Leute, ja, die so viel tun. Und das ist schön. Das ist wirklich schön und gibt einem viel positive Lebenskraft und Energie. Und das sage ich, that's why I'm doing this.
Ja, da fällt mir in dem Zusammenhang noch was eines, nämlich dass wir dadurch, dass wir mit jedem Projekt sehr tief eintauchen in ein Thema und da halt auch die Leute, die in diesem Thema unterwegs sind, gut kennenlernen, haben wir teilweise auch eine insofern einzigartige Position, als wir Netzwerke bilden können. Zwischen Themen, also nicht nur zwischen Themen, sondern zwischen Menschen, weil wir kennen dort diese Leute, die beschäftigen sich mit X und dort diese Leute, die beschäftigen sich mit Y, die wissen aber nichts voneinander. Und dann kommt aber irgendwann einmal der Moment, wo der von X braucht Unterstützung bei irgendetwas, wo Y helfen kann und wir können die Connection machen. Also sehr oft kommt ein Anruf, hey, kennst du irgendwen, da, da, da. Und dann macht man diese Connection und sagt, red doch mal mit X, Y und so weiter, nicht? Das ist, ging sogar so weit, dass einer unserer Protagonisten aus Ivory Game gesagt hat, ihr müsst das weitermachen. Das ist Networking, ist alles, ja.
Ja, weil viele dieser Menschen arbeiten oft für Organisationen, die sich eigentlich gegenseitig oft auch im Weg stehen, weil sie Konkurrenz sind. Die einen wollen fundraisen für das und die anderen fundraisen für das, aber wer ist jetzt besser und wer kriegt das Geld? Und somit reden die oft gar nicht miteinander. Und wir sind dann sehr oft Broker, ja, weil wir sind neutral, wir sind mit allen befreundet und wir können die Leute vernetzen, die zusammenpassen und die Intro machen, und das machen wir auch immer häufiger. Also wir sind Teil eines globalen Netzwerks geworden eigentlich von Leuten, die sich an uns wenden können, weil sie wissen, wir sind neutral. Wir haben keine Agenda, dass wir irgendwelche Gelder brauchen oder irgendwelche politischen Sachen, sondern einfach, hey, ich kenne den und du machst das und ihr solltet mal reden, und dann sind die extrem dankbar, weil sie sonst nie sich connecten würden. Ja, und das ist schon auch sehr cool.
Wie du richtig sagst, ich glaube, in die Kommunikation treten die dann oft gar nicht. Aber wenn es da ein Zwischenglied gibt, der die zusammenbringt, das ist eigentlich wahnsinnig viel wert. Also schön zu hören. Und zum Schluss jetzt, wir sammeln von all unseren Gästen so ein Gedanke oder ein Zitat oder auch nur ein Wort. Das nennen wir dann unseren Tapestry of Hope. Habt ihr da noch ein Wort, ein Gedanke oder ähnliches für mich?
If you think you're too small to make a difference, try sleeping with a mosquito in the room.
Den merke ich mir übrigens auch. Der gefällt mir.
Mir fällt nur ein Klischee ein, weil das einfach das ist, was ich meinen Kindern mitgebe und was ich auch versuche zu leben und auch lebe, ist, lebe deinen Traum. Wirklich. Weil ich glaube, dass es einfach das Schönste ist auf der Welt, wenn du dem nachgehst und wenn du alles gibst dafür und es dann auch schaffst. Das ist, was wir, glaube ich, machen. Wir wollen absolut genau das machen, was wir jetzt hier machen. Du musst natürlich alles dafür geben. Es ist sehr schwer. Du wirst wahnsinnig viele Hindernisse in den Weg bekommen. Aber mit jedem Hindernis, das du überwindest, wirst du stärker. Und dadurch entwickelt sich eine Bewegung, die eigentlich nicht mehr aufzuhalten ist. Also wenn du einmal diesen Weg einschlägst, viele Risiken eingehst, das muss man auch wissen, sehr, sehr früh habe ich oft wirklich alles kappen müssen, jede Form von Einkommen negieren müssen, sagen, ich mache den Job nicht mehr, ich will was anderes machen, ich will mich weiterentwickeln. Das ist oft mit ganz großen finanziellen Risiken verbunden und auch manchmal sozialen Risiken, ja, wenn du dich abkapselst von einer Gruppe, weil du sagst, das passt nicht. Aber wenn du das gehst mit voller Energie und voller Kraft und es auch schaffst, dann ist natürlich wichtig, dass du einen Erfolg erzielen kannst, der dich weiterbringt, dann bestätigt dich das immer wieder und immer wieder, und du wirst wie eine unaufhaltsame Lokomotive, die dann einfach so viel Energie mitbringt, that you're unstoppable. Und das kriegen Leute auch mit, wenn sie uns kennenlernen, wenn sie merken, wir wollen einen Film machen und wir glauben daran, dann ist das so tief drin in uns, dass das ansteckend ist und dass die Leute sagen, denen vertraue ich, denen gebe ich mein Geld, mit denen will ich das riskieren, weil wenn es wer schafft, dann schaffen die das, weil die werden nicht aufgeben. Und deswegen lebe deinen Traum und gehe deinen Weg.
Ähnlich dem, was ich unseren Kindern immer wieder sage, ist wenn du etwas wirklich willst, dann schaffst du es auch. Oder du kannst alles schaffen, wenn du wirklich willst.
Und ich glaube, Benjamin Franklin war das auch, der gesagt hat, du kannst alles haben, wenn du bereit bist, alles zu opfern. Was auch so eine Sache ist, das muss man sich auch bewusst sein. Alles verlangt einen Preis, und ich glaube, das hat man heute bei euch gut gesehen, dass ihr Risiken eingeht, dass ihr auch zu kämpfen habt mit verschiedensten Ebenen, sei es bürokratisch, sei es sozial, sei es finanziell. Aber wenn man was will, muss man halt auch das Durchhaltevermögen beweisen und sich nicht unterkriegen lassen. Und deswegen danke, Anita und Richard. Das war wirklich ein tolles Gespräch. Ich wünschte eigentlich, wir könnten noch mehr Folgen machen, um dann noch tiefer einzutauchen. Das waren so viele spannende Einblicke. Und ihr habt gezeigt, was Inspiration und zwischenmenschliche Beziehung auch wirklich ausmachen und erreichen kann. Also ich bin sehr inspiriert. Vielen, vielen Dank. Und ich bin sicher, unser Zuhörer oder unsere Zuhörerin da draußen auch. Und ja, ich bedanke mich von Herzen, dass ihr all diese Risiken eingeht und euch gefunden habt.
Das war Kismet. Damit hatten wir nichts zu tun.
Ja, na, vielen Dank. War toll, und auch toll, das mit Anita zusammen zu machen und dass wir mal gemeinsam so drüber reden. Ist auch schön selbstreflektierend und auch inspirierend irgendwo.
Ja,
danke.
Sehr gerne. Und an dich da draußen, vielen Dank fürs Zuhören. Wenn dir diese Folge gefallen hat, teile sie gerne, abonniere den Podcast, gib eine Bewertung ab und lass uns gerne einen Kommentar da. Wir freuen uns über Feedback. Bis zum nächsten Mal.